Ja, wir wollen heute zum Abschluss von unserer Predigtreihe nochmal ins Kapitel 2 vom Kolosserbrief schauen. Ein Kapitel, das in besonderer Weise deutlich macht, wie sehr Christus im Zentrum unseres Glaubens steht. Paulus warnt hier in diesem Kapitel vor den religiösen Irrwegen und menschlichen Philosophien. Er betont, dass wir keine Zusatzregeln brauchen, wenn Jesus Christus bereits alles enthalten ist, was wir für unser geistliches Leben benötigen. Und er warnt die Gemeinde vor den Irrlehren in dieser Zeit. Die Irrlehren waren vor allem gefährlich, da sie religionsvermischend waren und verschiedene Ansichten und Überzeugungen zusammengeworfen haben. Dabei braucht der Glaube an Jesus keinerlei Zusätze. Paulus Botschaft ist, dass wir in Christus alles haben, was wir brauchen. Er ist größer als alles andere auf der Welt und er reicht in jeder Hinsicht aus. Paulus ruft dazu auf, fest in Christus verwurzelt zu bleiben. Und seine Botschaft ist ein Plädoyer für die absolute Fülle und Vollkommenheit, die wir in Christus finden. Außerdem betont Paulus die kosmische Bedeutung von Christus als Herr der Schöpfung und Haupt der Gemeinde. Jede Lehre oder Praxis, welche von der Einzigartigkeit Christi und Christus als Zentrum ablenkt, ist gegen den Glauben. Kolosser 2 ist ein Befreiungsschlag. Er lehrt uns, dass unsere Identität allein in Christus sicher ist, ohne dass wir etwas durch eigene Leistung hinzufügen müssen. Ich möchte mit euch drei Abschnitte im Kolosser 2 anschauen und sehen, was es bedeutet, in Jesus verwurzelt zu sein und mit ihm zu leben. Der erste Abschnitt habe ich überschrieben mit verwurzelt und gegründet in Christus. Und dazu lese ich uns die Verse 6 und 7 und ich lese aus der Elberfelder Übersetzung. Wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, indem ihr überreich seid in Danksagung. In diesen Versen schreibt Paulus über die Grundlage unseres Glaubens. Wir sollen tief in Christus verwurzelt sein und unsere Wurzeln in seinen Boden hinabsenken, mit unserem ganzen Sein in ihm verwurzelt sein und mit ihm und in ihm leben. Christus ist meine Identität. Ich bin in Christus und Christus in mir. Wir sind also nicht mehr von der Welt bestimmt, sondern von Gottes Wahrheit. Also müssen wir uns nicht von falschen Überzeugungen oder Ängsten leiten lassen, sondern fest in dem bleiben, was Gott über uns sagt. Und was sagt Gott über uns? Das lesen wir zum Beispiel in 1. Johannes 3, Vers 1. Seht, welche eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und wir sind es auch. Darum erkennt uns die Welt nicht, denn sie hat ihn nicht erkannt. Wir sind Gottes Kinder, Söhne und Töchter. Und diese Identität spricht Gott zu uns und nicht so niemand kann sie uns wegnehmen. Aber was heißt es eigentlich, wenn wir sagen, dass wir in ihm leben? Was heißt es, wenn wir sagen, ich bin in Christus? Wir sagen ja manchmal, ich bin voll drin in einer bestimmten Sache oder in einem bestimmten Thema. Zum Beispiel jetzt gerade im Fußball, es ist Weltmeisterschaft. Ich habe mich mit jeder Mannschaft beschäftigt. Ich bin beim Tippspiel auf dem ersten Platz. Dann meinen wir doch, ich habe mich einen Großteil meiner Zeit mit dieser Sache, mit diesem Thema beschäftigt. Ich lebe quasi darin, mein ganzes Denken, mein ganzes Sein ist mit dieser Sache irgendwie verwoben. Und so können wir es auch übertragen auf den Glauben. Und das heißt es, wenn wir sagen, ich bin in Christus. Aber es ist mehr, es ist nicht nur das, es ist nicht nur bildlich, sondern es ist eine Wirklichkeit. Wenn ich euch frage, kann ein Mensch fliegen? Sagt ihr, nein. Und wenn er im Flugzeug sitzt? Ja. Im Flugzeug werden die Möglichkeiten des Flugzeugs zu meinen Möglichkeiten. Und in Jesus werden die Möglichkeiten Jesu zu meinen Möglichkeiten. Also seine Kraft, seine Gnade, aber auch seine Erlösung. Auf Jesus können wir unser ganzes Leben bauen. Ja, sogar die ganze Gemeinde baut auf ihn. Er ist das Fundament und wir können in der Verbindung mit Jesus leben und in ihm wandeln. Und wenn wir gemeinsam unterwegs sind in der Gemeinde und zusammen mit anderen Christen, dann wird dieses Bild noch viel größer. Und dann heißt es nicht nur Christus in mir, sondern im Wir, Christus in uns, oder wie es in Kolosser 1, 27 heißt, Christus in euch. Christus lebt in uns, und so schreibt es Paulus auch in Kapitel 3, Vers 11. Es kommt in allem nur auf Christus an und darauf, dass er in uns allen lebt. Nur darauf kommt es an. Auf Christus können wir bauen und unseren Glauben dadurch immer mehr wachsen und tiefer werden lassen. Das sagt uns auch der Vers 7 in Kapitel 2. Sei fest im Glauben und wachse im Glauben. Paulus nutzt hier zwei Bilder. Wir sollen verwurzelt sein wie ein Baum und gegründet wie ein Haus auf ein festes Fundament. Und so schreibt er es auch in Epheser 3, Vers 17, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Wir sollen Wurzeln schlagen in Jesus. Durch ihn bekommen wir Nahrung. Er ist die Quelle des Lebens. Diese Wurzeln müssen wachsen und mit der Zeit werden sie immer stärker und stabiler. Sie gehen tief und geben uns Halt. Und genauso benutzt Paulus auch das Bild von dem Haus, das auf einem festen Fundament steht. Dadurch ist es sicher und tragfähig. Bereits Jesus hat ja dieses Bild in seinem Gleichnis benutzt, als er fragte, worauf bauen wir? Auf Sand oder auf ein festes Fundament? Von diesem Gleichnis lesen wir in Matthäus 7. Da sagt Jesus, wer meine Worte hört und danach lebt, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baut. Und wenn ein Regen oder Sturm kommt, dann fällt das Haus nicht zusammen, denn es ist auf Fels gegründet. Weiter sagt er, wer meine Worte hört und nicht danach lebt, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baut. Und wenn Regen oder Sturm kommt, dann fällt es zusammen, weil es keinen festen Halt hat. Wenn wir also auf Jesus bauen, können wir sicher stehen und haben festen Halt. Verwurzelt sein in Christus, und das heißt letztendlich in Bibellesen und Gebet, ist also dringende Notwendigkeit für uns, um in dieser Welt zu überleben. Wir müssen nicht verwurzelt sein, um in den Himmel zu kommen. Aber wir sollen dringend unsere Wurzeln nach Jesus ausstrecken und zu ihm hinwachsen, um in unserem täglichen Leben fest und sicher stehen zu können. Um gegen Anfeindungen, aber auch Versuchungen und Verführungen ankämpfen zu können und standhaft zu bleiben. Wenn wir aber nicht zulassen, dass unsere Wurzeln wachsen, bleiben wir nur ein zartes Pflänzchen, das ohne Probleme herausgerissen werden kann. Paulus schließt den Vers 7 mit einer Aufforderung. Seid überreich in Danksagung. Oder anders formuliert, euer Leben wird überfließen von Dankbarkeit. Meistens fällt es uns ja eher leicht, Gott zu danken, wenn es uns gut geht, wenn wir ein gutes Gespräch hatten oder wenn einfach nur draußen die Sonne scheint. Anders ist es da doch, wenn es uns schlecht geht, wenn wir Streit hatten oder alles gegen uns läuft. Gerade dann Gott zu danken, ist nicht leicht. Und dann müssen wir uns wirklich bewusst werden, uns daran erinnern, dankbar zu sein. Es ist nicht leicht und es wird sicher auch nicht immer funktionieren, aber ich glaube trotzdem, dass es möglich ist. Im 1. Thessalonicher 5, Vers 18 schreibt Paulus, sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Er sagt also, seid dankbar in allen Lebensumständen. Nicht dankbar für alles, aber in allem. Wir haben hinten unser Dankbarkeitsbuch liegen, das wir angefangen haben bei unserem Mitarbeiterfest, mit dem Ziel, 10.000 Gründe zu finden, für die wir dankbar sind. Mittlerweile steht da schon ziemlich viele Gründe drin und ihr dürft gerne mal wieder oder auch zum ersten Mal reinschauen, ein paar Gründe durchlesen oder selbst welche reinschreiben und euch wieder neu bewusst machen, für was wir Gott alles dankbar sein können und wie viel Grund zum Danken wir eigentlich haben. Und genau das ist es, was Gott für unser Leben möchte, dass wir mit einem dankbaren Herzen leben. In meinem zweiten Punkt geht es um die menschlichen Irrlehren in der damaligen Zeit und wie Paulus davor warnt. Ich lese dazu die Verse 8 bis 10. Seht zu, dass niemand euch einfange durch die Philosophie und leeren Betrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christus gemäß. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Er ist das Haupt jeder Gewalt und jeder Macht. Paulus warnt die Gemeinde vor irreführenden Lehren und Irrwegen, vor falschen Gedankengebäuden, die nicht von Christus kommen und uns von ihm wegbringen und auf menschlichen Traditionen beruhen. Wahrscheinlich war den Irrlehrern damals Christus nicht gut genug, sie haben noch mehr gebraucht. Dabei sind unsere Identität und Sicherheit noch vollkommen in Christus gegründet. In ihm haben wir alles, was wir brauchen und nichts kann die Fülle ergänzen, die in Christus liegt. Doch heute begegnet man ja immer wieder Angeboten oder falschen Versprechungen oder sogar Irrlehren. Und diese Erkenntnis manchmal gar nicht so leicht. Aber es ist wichtig, dass wir es tun, um nicht von Jesus wegzukommen. Der Daniel Schulte hat letzte Woche in seinen Bibelabenden ein, wie ich finde, sehr gutes und passendes Beispiel dazu verwendet. Er sagte, wenn bei der Polizei Leute ausgebildet werden, um Falschgeld zu erkennen, dann konzentrieren sie sich nicht auf das Falschgeld, sondern auf das echte Geld, damit sie wissen, wie das echte aussieht und das erkennen können. Und so ist es doch auch bei uns. Wir haben doch das echte, das wahre, nämlich Jesus. Wir brauchen sonst nichts. Also konzentrieren wir uns doch nur auf ihn und auf das echte. Denn wer das echte kennt, der kennt auch das falsche. Und wir brauchen das echte. Wir brauchen Jesus für unser Leben. Spurgeon, ein englischer Pastor, der im 19. Jahrhundert lebte, hat es so formuliert. Seine Weisheit ist unsere Leitung, seine Erkenntnis unsere Lehre, seine Macht unser Schutz, seine Gerechtigkeit unsere Sicherheit, seine Liebe unser Trost, seine Gnade unser Erquicken und seine Unwandelbarkeit unsere feste Burg. In Vers 9 schreibt Paulus weiter von Jesus. Und dass in ihm die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig wohnt. Leibhaftig meint körperlich, nicht nur als reine Idee. Jesus hat die göttlichen Eigenschaften und das göttliche Wesen in seinem irdischen Körper. Jesus war Mensch und Gott zugleich. Er ist der Jesus, der als Kind in der Krippe lag, als Erwachsener viele Wunder tat und sein vollkommenes Leben für uns gab, vom Tod auferstanden ist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. In Vers 10 heißt es dann, du bist vollkommen in Christus. Du bist erfüllt durch ihn, Christus genügt. Sonst brauchen wir nichts. In ihm und mit ihm haben wir alles. Und außerhalb von ihm fehlt nichts. Er muss durch nichts ergänzt werden. Er steht über allem, als Haupt jeder Gewalt und jeder Macht. Er ist das Haupt der Gemeinde, der Sieger über alle Mächte und der vollkommene Versöhner, der alle anderen menschlichen Traditionen, die zum Glauben hinzugefügt wurden, überflüssig macht. In Epheser 1, ab Vers 20 lesen wir dazu, Gott hat seine Macht und Stärke in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat, hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, als Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. In ihm sind wir erfüllt. In Christus findet sich der Mensch, der nach Gottes Bild geschaffene, im Sündenfall zerstörte und nun errettete und erneuerte Mensch. Im dritten Punkt möchte ich euch mit euch anschauen, den Sieg durch das Kreuz. Ich lese dazu die Verse 11 bis 15. In ihm seid auch ihr beschnitten worden, mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschehen ist, sondern im Ausziehen des fleischlichen Leibes, in der Beschneidung des Christus, mit ihm begraben in der Taufe, in ihm auch mit auferweckt durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Und euch, die ihr tot wart in den Vergehungen und in dem Unbeschnittensein eures Fleisches, hat er mit lebendig gemacht mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den Entsatzungen bestehenden, der gegen uns war und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Er hat die Gewalten und Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. In Vers 11 spricht Paulus hier über die geistliche Beschneidung, die nicht von Menschenhand, sondern durch Christus geschieht. Er betont, dass die Gläubigen mit Christus begraben und bei der Auferstehung mit ihm lebendig gemacht werden. Die Beschneidung durch Christus bezieht sich auf die Vergebung der Sünden und die Erneuerung des Lebens im Glauben. Und das muss auch Konsequenzen in unserem Lebenswandel haben. Vor Christus waren wir geistlich tot, getrennt von Gott und gefangen. Aber durch Jesu Tod und Auferstehung leben auch wir. Wir sind gestorben, begraben und auferstanden mit Jesus. Wer an Jesus gebunden ist, der wird lebendig gemacht. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Unsere Verbindung zu Gott ist durch Jesus wiederhergestellt. Alle unsere Schuld ist vergeben. Und dieser Neuanfang wird durch die Taufe symbolisiert. Im Epheser 2, 4 und 5 steht dazu, Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr gerettet. Gott hat den Schuldschein gegen uns gelöscht. Unsere Schuld ist öffentlich und vor aller Augen gelöscht und ausradiert worden. Schau ans Kreuz, dort siehst du deinen Schuldschein vernichtet. Unser mit Sünde beschriebenes Leben hat er ausradiert und uns ein neues Lebensblatt gegeben, das er beschreiben will. Durch Christus ist bedingungslose Vergebung möglich. Gott gibt uns einen neuen Weg und er hat alles dafür gegeben, dass wir darauf gehen können. Seine Liebe hat ihn seinen Sohn gekostet. Durch ihn ist unsere Sünde vergeben. Und genau das feiern wir auch im Abendmahl. Wir erinnern uns an das Opfer von Jesus am Kreuz, durch das wir neues Leben haben. Wir leben nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Früher war es so, dass das Urteil eines Gekreuzigten mit ans Kreuz genagelt wurde. Bei Jesus stand Inri am Kreuz. Aber das war nicht der wahre Grund für die Hinrichtung. Was dort eigentlich hätte hängen müssen, ist dein und mein Schuldschein, der für uns getilgt wurde. Wie geht es dir, wenn du das hörst? Wie verändert sich dein Leben, wenn du die Liebe spürst, die sich in der Schuldübernahme durch Jesus zeigt? Wenn du an dieses große Opfer denkst, was Jesus für dich getan hat. Wenn du dir wieder neu bewusst machst, was du vielleicht schon lange weißt. Diese große Liebe, sie gilt dir ganz persönlich. In Johannes 11, 25 und 26 sagt Jesus von sich, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Glaubst du das? Vielleicht hast du dir noch nie wirklich Gedanken darüber gemacht, ob du das glaubst. Vielleicht hast du es auch noch nie richtig für dich angenommen. Wenn du das aber tun willst, dann ermutige ich dich, komm gerne auf jemand von uns aus der Leitungsrunde oder unseren Pastor zu. Oder sprich mit Leuten aus deinem Umfeld, zu denen du Vertrauen hast. Jesus steht mit offenen Armen da und erwartet auf dich. Wenn du dich bisher noch nicht für ein Leben mit Jesus entschieden hast, warum nicht heute? Worauf wartest du? Dein Schuldschein wurde zerrissen und ist für ungültig erklärt worden. Du bist frei. Wenn du aber weißt, was das für ein Opfer war, was Jesus am Kreuz auf sich genommen hat, wenn du dich für ihn entschieden hast und mit ihm lebst, dann bleibt als einzige logische Konsequenz zu sagen, geh und sündige nicht mehr. Geh und sündige nicht mehr. Jesus benutzt diese Worte in Johannes 8, als die Schriftgelehrten und Pharisäer eine Frau zu ihm brachten, die sie beim Ehebruch ertappt hatten. Sie wollten diese Frau steinigen lassen und Jesus zu einer Aussage bringen, die sie gegen ihn verwenden könnten. Aber was macht Jesus? Statt den Pharisäern Recht zu geben und die Frau zu verurteilen, sagt er, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Was passiert? Die Ankläger gehen weg, einer nach dem anderen. Und Jesus sagt zu der Frau, auch ich verurteile dich nicht. Aber nun geh und sündige nicht mehr. Was meint Jesus damit? Er selbst weiß doch ganz genau, dass das unmöglich für uns ist. Jeder von uns hat Sünde in seinem Leben und wir sündigen immer und immer wieder. So sind wir Menschen. Und auch wenn es für unmöglich ist, das umzusetzen, ich glaube trotzdem, Jesus meint, was er sagt. Nur weil wir Sünde in uns haben, heißt es nicht, dass wir ihr immer nachgehen müssen. Jesus meint, wir sollen zu der Sünde Nein sagen und sie hinter uns lassen. Jesus ist am Kreuz für uns gestorben, um unsere Schuld zu vergeben, aber nur weil er die vergeben hat, heißt es nicht, dass wir einen Freifahrtschein haben, alles tun und lassen zu können, was wir wollen und danach wieder zu Jesus gehen und sagen, ja, es war doch nicht so schlimm, dass ich gelogen habe, dass ich geklaut habe, dass ich mit der Frau von meinem Nachbarn geschlafen habe. Du hast mir ja vergeben, du bist doch für mich am Kreuz gestorben. So funktioniert's nicht. Jesus hat dich frei gemacht, also lebe auch so. In Galater 5, 24 lesen wir, die ja dem Christus Jesus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Und in Vers 16, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Wandeln bedeutet hier gehorsam sein, auf ihn zu hören. Wenn wir das tun, dann werden wir die Begierde des Fleisches nicht erfüllen und damit letztendlich nicht sündigen. geh hin und sündige nicht mehr. Ich glaube, es war Jesus' wirkliche Absicht, dass wir nicht mehr sündigen sollen. Und es gilt nicht nur für die Frau damals, sondern für uns alle. Unsere Sünde ist vergeben und wir dürfen Vergebung annehmen und aussprechen, auch uns selbst gegenüber. Und trotzdem sind wir in der Verantwortung, auch so zu leben. Bitte Gott um Vergebung und dann lass es gut sein. Wir müssen die Sünde nicht jeden Tag wieder hochholen. Gott tut's auch nicht. Wenn er vergibt, dann vergibt er endgültig und bedingungslos und er vergibt uns gerne. Dadurch haben wir Freiheit in Christus. In Vers 15 vom Kolosser 2 heißt es, er hat die Gewalten und Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. Er hat Triumph über sie gehalten. Jesus hat gesiegt über alle Mächte und sie entwaffnet, indem sie ihre Waffe, nämlich unsere Sünde, verloren haben. Jesus hat sie entlarvt und zur Schau gestellt. Er regiert als siegreicher König über jede feindliche Macht. Jesus hat am Kreuz gesiegt und durch ihn sind wir frei und dürfen zum Vater kommen. Der Vorhang ist zerrissen, der Weg ist frei. Jesus hat ihn frei gemacht. Jesu Tod und Auferstehung ist ein Sieges- und Triumphzug. Jesus hat den endgültigen Sieg errungen. Und er regiert als Gott und König, damals, heute und für immer. Es gibt ein Lied, da heißt es, ich bin frei. Diese Freiheit kann ich niemals mehr verlieren. Alle Schuld nimmst du, Herr, weg von mir. Und vor mir liegt ein neuer Weg und ich weiß, dass du ihn mit mir gehst. Danke, Vater, dass du deinen Sohn für uns auf die Erde gesandt hast. Danke, dass wir frei sind und mit dir leben können, dass du diesen Weg mit uns gehen willst. Hilf uns gegründet und verwurzelt in dir zu leben, unser Leben auf dich zu bauen. Danke, dass du unseren Schuldschein gelöscht hast und dass du regierst. In dieser Welt, aber auch in unserem ganz persönlichen Leben. Amen.